Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
App gemacht. Mit Hackathons und Programmierevents die Corona-Krise überstehen. Macherdrang. Die Makerszene will mit quelloffenen Hardware-Projekten helfen. Preisfrage. Wie mit Informatik eine Pandemie eingedämmt werden kann. Und das digitale Logbuch. Autocompletion.
Hackathon, das ist ein Kunstwort aus Hacking und Marathon. Und bei solch einem Hackathon arbeiten über kurzen Zeitraum, meist 1 bis 2 Tage, verschiedene Teams an konkreten Aufgabenstellungen und sie programmieren Lösungen oder bauen Hardware-Prototypen. Es gibt sie mittlerweile massenhaft und nur wenige dieser Hackathons erregen öffentlich Aufmerksamkeit. Ganz anders war das mit einem Hackathon, der am vergangenen Wochenende stattfand. Unter dem Hashtag Wir vs. Virus oder Wir vs. Virus wurden Ideen und Lösungen verwirklicht, die uns allen das Leben in Zeiten von Corona erleichtern sollen. Ja, mehr oder weniger. Mein Kollege Jan Rehm hat den Hackathon über die vergangenen Tage beobachtet. Jan, was macht denn diesen Hackathon so besonders?
Das sind gleich mehrere Aspekte. Erstmal, weil dieser Hackathon eigentlich eine spontane Idee einiger weniger. Innerhalb von gerade einmal ein paar Tagen wurde die Idee zu einer dezentralen Veranstaltung mit ziemlich großem Ausmaß und offizieller Unterstützung der Bundesregierung. Es meldeten sich fast 43.000 Menschen, um mitzumachen. Teilgenommen haben letztendlich rund 27.000 in 1.500 Projekten am vergangenen Samstag und Sonntag. Eine weitere Besonderheit war die Art der Zusammenarbeit, denn eigentlich sind bei so einem Hackathon eigentlich die Teilnehmer in Gruppen örtlich beisammen. Bei Wir vs. Virus kamen Menschen zusammen, die sich oftmals noch nie getroffen hatten und arbeiteten über Internet und Telefon zusammen. Also eine ganz besondere Herausforderung, um alle zusammenzubringen, aber was den Berichten nach doch irgendwie geklappt hat. Die Ideen, die umgesetzt werden sollten, die kamen von den Teilnehmern zum Teil, aber auch aus der Zivilgesellschaft, aus den Ministerien, aus den Verwaltungen aller Ebenen und vielen, vielen mehr und sogar aus dem Kanzleramt.
Ja, und aus der ungeheuren Vielzahl der Projekte haben wir uns eines beispielhaft herausgepickt. Julia Schützer arbeitet im echten Leben beim Think Tank Stiftung Neue Verantwortung im Bereich IT-Sicherheit und sie hat mit uns über ihr Hackathon-Projekt gesprochen, wie es begann und was herauskam.
Ich habe über den Hackathon erfahren, über Twitter, 48 Stunden, Hacken, Wir vs. Virus und fand es super spannend, hatte am Wochenende noch nichts vor und habe mich dann durchgeklickt. Auf einer Seite wurden alle Herausforderungen und Projekte aufgelistet und dann einfach durch Suche, IT-Sicherheit, Cybersicherheit, was halt mein Lieblingsthema ist, habe ich dann ein Projekt gefunden, was genau darauf abzielte. Virus fördert Viren, IT-Sicherheit im Homeoffice. Also in der Projektbeschreibung war dann schon die Idee, dass man eine Art Checkliste hat fürs Homeoffice. Da gibt es halt auch IT-Sicherheitsrisiken, die man nicht mitbedenkt. Und auch gerade jetzt Cyberkriminelle nutzen die Situation halt aus und dass man da einfach eine kurze Checkliste hat und die am besten interaktiv ist, so ein bisschen spielerisch. Jeder hat so ein bisschen was beigetragen. Also ich habe hauptsächlich einfach mit Informationen gesammelt, die es schon gibt vom BSI oder vom Cyber Security Cluster Bonn. Wir haben quasi das Ganze in ein interaktives Format gekippt und halt auch die Anleitungen und Erklärungen noch dazu geschrieben, sodass halt alles an einem Ort ist. Es gibt jetzt quasi eine Checkliste, die ist auch online, Virus fördert Viren, wo man einmal durch 10 Maßnahmen geleitet wird, ob man die gemacht hat im Homeoffice, die halt IT-Sicherheit im Homeoffice fördern würden. Und da gibt es quasi eine kleine Beschreibung von wegen, ob man Passwörter nutzt, die guten Kriterien entsprechen. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es eine Anleitung, also weiterführende Links, wie man das halt machen kann.
Ja, das war eines von rund 1.500 Projekten, die am vergangenen Wochenende tausende Menschen in Deutschland mobilisiert haben. Nur eines, wie gesagt, und worum es bei den anderen ging und wie es mit den Projekten dann weitergehen soll, das hören Sie jetzt.
Gerade einmal 48 Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, um Lösungen auch für teils sehr komplexe Herausforderungen zu finden. Insgesamt war das Themenspektrum des Hackathons Wir vs. Virus sehr groß, findet die für IT zuständige Staatsministerin im Kanzleramt Dorothee Bär.
Da gab es so Herausforderungen wie Krankenhausressourcen sicherstellen, die Erfassung und Übermittlung auch von Neuinfektionen. Dann natürlich, was jetzt ganz aktuell ist, auch Verteilung von Lebensmitteln, Hilfe bei der Ernte, psychische Gesundheit auch in Zeiten der Isolation, weil wir ja ganz bewusst auch aufgerufen haben, dass sich da nicht nur Coder, nicht nur Programmierer melden, sondern dass jeder mitmachen kann.
Mitgemacht haben Zehntausende. Rund 1500 Projekte wurden angepackt. Da stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, mit so bunt zusammengewürfelten Teams so viele Probleme auf einmal lösen zu wollen. Es kann sich lohnen, erklärt Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs.
Bei einer solchen Vielzahl an Projekten ist natürlich nicht davon auszugehen, dass jedes dieser Projekte über den Status einer Idee oder eines Prototypen hinauswächst. Und das ist aber auch überhaupt nicht das Ziel einer solchen Veranstaltung. Die Idee eines Hackathons ist natürlich, dass viele Sachen schnell probiert werden und am Ende einige wenige hoffentlich weiterentwickelt werden, wo sich dann auch die vorhandenen und vielleicht auch die frei gewordenen Ressourcen wieder bündeln, sodass am Ende 1, 2, 10 oder 100 Projekte übrig bleiben.
Digitale Anwendungen und Apps können also bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus Hilfe leisten und Orientierung geben. Doch, so warnt die Initiative Deutschland sicher im Netz, schon jetzt gäbe es einige Apps, die zwar vorgeben, über das Coronavirus zu informieren, in Wirklichkeit aber bringen sie Falschmeldungen und Schadsoftware in Umlauf. Beim Hackathon hatten die Teilnehmer nur 2 Tage Zeit, um die Projekte umzusetzen. Einige davon, wie etwa die Informationsseite Virus gegen Virus, sind auch schon online und nutzbar. Doch blieb auch genügend Zeit, um Fehler erkennen und beheben zu können? Linus Neumann.
Bei so vielen Projekten gleichzeitig gibt es natürlich Schwierigkeiten in der Qualitätssicherung. Die gehen in beide Richtungen. Hier können jetzt Projekte unterschätzt werden, die einfach nicht genug Aufmerksamkeit generieren. Und hier können auch Projekte überschätzt werden, denen es gelungen ist, irgendwo genug Lippenstift dran zu schmieren. Natürlich kann das auch sein, dass hier aufgrund von Schnelligkeit irgendwo Dinge mit einer heißen Nadel gestrickt wurden, die dann eventuell Sicherheitsprobleme aufweisen oder zu sonst oder Fehlinformationen oder ähnliches. All das sind Risiken, die es natürlich gibt, aber für die gibt es auch eine Lösung, nämlich dann, wenn jetzt die Projekte, die jetzt hier als Sternchen aus dieser Veranstaltung herauskommen, nun auch dem kritischen Blick der restlichen Entwickler-Community und der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Insofern halte ich das für einerseits ein Risiko, aber keines, das hier nicht beachtet werden würde.
Der Branchenverband Bitkom sieht im Hackathon eine Chance, Menschen zusammenzubringen, die ganz konkret helfen können und wollen, und zwar digital. Ähnlich sieht das auch Teilnehmerin Julia Schütze von der Stiftung Neue Verantwortung.
Was mich halt freut, ist einfach, dass es in so einer Situation geklappt hat, wirklich mit den Herausforderungen rauszugehen, die Zivilgesellschaft einzubinden. Und das sollte man halt einfach viel öfter noch machen. Es gibt so viele Herausforderungen, die eigentlich uns auch außerhalb von Krisensituationen beschäftigen, wo die Zivilgesellschaft sehr viel Expertise und Erfahrung hat. Und ich hoffe, dass es sozusagen ein Startschuss war für mehr Beteiligung der Zivilgesellschaft generell.
Die Zukunft der erfolgreich beendeten Projekte sieht sehr unterschiedlich aus. Einige sind bereits aktiv, vor allem Informationsangebote. Andere, wie zum Beispiel Apps, technische Umsetzungen oder 3D-gedruckte Lösungen, müssen nun auf ihre Praxistauglichkeit hin evaluiert werden. Anfang kommender Woche werden die besten Umsetzungen von Ideen prämiert, auch wenn Dorothee Bär meint, jeder, der dabei war, könne sich auch als Sieger fühlen. Trotzdem, für die Umsetzung des einen oder anderen Projektes wird es mehr als ideelle Unterstützung brauchen.
Wir wollen es ja Montagabend in einem YouTube-Livestream verkünden. Und dann müssen wir eben schauen, wer braucht eine Finanzierung, ist schon eine Finanzierung da, ist es eine staatliche Finanzierung, ist es eine Finanzierung, die aus der Wirtschaft kommt oder auch von Stiftungen. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten und es soll tatsächlich auch sehr engmaschig und sehr niederschwellig nachverfolgt werden, damit die Projekte dann auch zum Laufen kommen können.
Dieser Hackathon ist also ein sehr prominentes Beispiel dafür, wie man Engagement in der Zivilgesellschaft auch zeigen kann. Jan, ist das eigentlich eine Ausnahme?
Nein, gar nicht, Manfred. Aktuell sprießen Projekte nur so aus dem Boden. Es vergeht fast kein Tag, an dem ich keine Mitteilung bekomme, dass es ein neues Projekt gibt, eine neue App, eine neue Website oder etwas 3D-gedrucktes. Die Ansätze dabei sind so vielfältig wie die zugrunde liegenden Probleme. Das reicht von Koordination von Nachbarschaftshilfe über Hilfe für lokale Geschäfte, über Apps, die helfen sollen bei der Frage, was tun bei Symptomen, bis hin zur Lösung für improvisierte Beatmungsgeräte, 3D-gedrucktes medizinisches Equipment und nicht zuletzt Do-it-yourself-Gesichtsschutzmasken. Sie sehen also, die Vielfalt ist riesig, das Engagement auch. Die Frage ist ein bisschen, wie lange kann der Elan aufrechterhalten werden?
Ist das jetzt eigentlich ein Phänomen, was sich nur in Deutschland so abzeichnet, oder ist es auch in anderen Ländern sichtbar?
Das Ganze ist gar kein deutsches Phänomen. Global gilt das Motto Hack the Pandemic. Also ich habe Berichte aus der ganzen Welt gelesen und gehört, wie Menschen Lösungen entwickeln, um die Pandemie zu bekämpfen und die derzeitige Situation gut zu überstehen. Da sind dann auch Ansätze dabei, um sozial trotz räumlicher Trennung zusammenzustehen oder auch möglichst einfach umsetzbare Lösungen für Homeschooling, also Schule daheim. Besonders aktiv, so mein Eindruck, ist die Maker-Szene, also jene Menschen, die Lösungen in Hardware umsetzen. Da gibt es sehr interessante Konzepte, angefangen mit der dezentralen Fertigung fehlender Ersatzteile für medizinisches Gerät, über den Bau von Adaptern, um Beatmungstechnik von beispielsweise Tauchern für die Beatmung von Patienten nutzen zu können, bis hin zur Entwicklung ganzer Beatmungsapparaturen.
Sind das eigentlich alles medizinische Laien, die da schrauben, programmieren und basteln? Und kann solch ein selbstgebautes Gerät wirklich ernsthaft eingesetzt werden?
Das ist eine spannende Frage zu Teil 1. In vielen Teams arbeiten Menschen mit Fachkenntnis mit, also beispielsweise Medizintechniker. Daher, da wird schon versucht, möglichst nah an der Praxis auch zu entwickeln. Ob das Gebaute auch eingesetzt werden kann, darüber gab es in den vergangenen Wochen einige Diskussionen, zum Beispiel um die Frage, ob auf den porösen Oberflächen von 3D-gedrucktem möglicherweise Keime sehr gut sich festsetzen. Ja, und dann steht die Frage im Raum, ob das Gerät das eigentlich helfen soll, nicht eher schadet. Aber angesichts dessen, dass nun auch größere Institutionen bei der individuellen Fertigung mitmachen, wie zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR, das hat es gerade bekannt gegeben, deswegen gehe ich davon aus, dass solche anfänglichen Schwierigkeiten behoben werden oder schon behoben sind.
Der Medizinbereich ist ja nun einer, in dem sehr stark mit geschlossenen Lösungen, also auch mit geheim gehaltener Technologie gearbeitet wird und mit vielen Patenten. Wenn nun Ersatzteile gedruckt werden, werden da nicht auch Schutzrechte verletzt?
Das kann gut sein, das steht zu befürchten und dessen sind sich auch einige der Teilnehmer oder einige der Maker-Teams durchaus bewusst. Hier bleibt zu hoffen, dass die Schutzberechtigten angesichts der Lage nicht gegen solche Gruppen vorgehen werden. Bei den meisten Neuentwicklungen, die ich gesehen habe, da werden die Entwürfe und technischen Rezepte ohnehin freigeteilt, sind also Open Source.
Über Hackathons und die Maker-Szene in Zeiten der Corona-Pandemie, das war Jan Rehm. Dankeschön.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Informatik Cup ist ja gedacht als lebensnaher und teamorientierter Studierendenwettbewerb der GI. Und wer hätte gedacht, dass die Lebensnähe so nah ist? Man könnte fast Verschwörungstheoretiker werden, wenn man das aktuelle Thema Pandemie nimmt. Allerdings ist das, muss ich sagen, reiner Zufall, denn bereits im September 2019 wurde ja das Thema veröffentlicht und insoweit konnten wir alle nicht in die Zukunft schauen und trotzdem umso schöner, dass wir jetzt mit diesem Thema uns dann vielleicht auch positiv beschäftigen können hier in dem Informatik-Cup.
Das war Hannes Federer, der Präsident der Gesellschaft für Informatik. Er eröffnete am Donnerstag die Endausscheidung eines Wettbewerbs, den der Berufsverband der Informatikerinnen und Informatiker in Deutschland schon seit 14 Jahren mit schöner Regelmäßigkeit austrägt. Nur diesmal eben virtuell im Netz als große Konferenzschaltung mit YouTube-Zuschauern. Technisch hat das erstaunlich gut geklappt und schon dieses Format alleine war eine Herausforderung. Doch für die 56 Teams aus verschiedenen Hochschulen des Landes und besonders für die vier in der Endrunde war die Aufgabenstellung ja am Ende sehr handfest. Warum? Das erklärt gleich im Interview Philipp Naumann, einer der Wettbewerbsorganisatoren. Doch zuerst habe ich Naumann gefragt, was denn genau hinter dem Konzept des Informatik-Cups steckt.
Der Informatik-Cup ist ein Studierendenwettbewerb der Gesellschaft Informatik. Ausgetragen wird er jährlich seit 2005. Studierende tun sich in einem Team von bis zu 4 Personen zusammen, um an einer Aufgabe zu arbeiten. Die Aufgabe enthält immer einen algorithmischen Kern. Der wird in einer fiktiven Geschichte verpackt, die aber trotzdem immer lebensnah ist. Im Team konzipieren die Studierenden ihre Lösung, implementieren sie, also das heißt schreiben die tatsächliche Software, um die es geht. Sie dokumentieren ihre Lösung und präsentieren sie, wenn sie im Finale eingeladen werden. Der Informatik-Hub unterscheidet sich von reinen Programmierwettbewerben, insbesondere darin, dass die Aufgabe ganzheitlich bewertet wird und die Studierenden im Team arbeiten müssen.
Wie lautete denn in diesem Jahr die Aufgabe?
Es galt in diesem Jahr in einem Planspiel, die Menschheit vor der Auslöschung durch Krankheitserreger zu bewahren. Dazu war gegeben ein Netzwerk von Städten, durch das sich am Anfang ausbrechende Krankheitserreger verteilen konnten, auf Grundlage eines einfachen Wahrscheinlichkeitsmodells. Den Teilnehmern war es überlassen, Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Simulation zu treffen und die Simulation gezielt zu beeinflussen auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse. Sie konnten Quarantänezonen einrichten, Impfstoffe entwickeln oder diese verteilen.
Und was ist der Informatikaspekt an dieser Aufgabe?
Auf jeden Fall erstmal der mathematische Teil, also überhaupt die Analyse des Modells. Tatsächlich hatten wir den Teilnehmern gar nicht so viele Informationen über das Modell direkt gegeben. Also wie wirkt sich eine bestimmte Eigenschaft einer Stadt darauf aus, ob sie infiziert wird durch einen Keim oder nicht. Sondern das mussten die Teilnehmer alles herausfinden durch genaue Beobachtungen der Spieler. Also zum Beispiel dadurch, dass sie einfach 1000 Spiele haben laufen lassen und sich die Ergebnisse angeschaut haben.
Die Aufgabe hat ja eine bedrückende Aktualität bekommen. Wie kam es zu dieser Aufgabenstellung?
Die Aufgabenstellung hatte ihren Anfang schon im März letzten Jahres gefunden, als ich zusammen mit meiner Frau eine Dokumentation über Antibiotikaresistenzen gesehen habe. Da ist uns sofort eingefallen, dass der Informatik-Hub ja immer gesellschaftlich relevante Themen sucht und dies möglicherweise eins sein könnte. Als die Aufgabenskizze dann in der Mitte des Jahres fertig war und im September 2019 veröffentlicht wurde, konnten wir allerdings noch nicht absehen, wie bedeutend das Thema denn tatsächlich werden würde.
Die Aufgabe ist nicht nur erschreckend real geworden, sondern auch recht praktisch gewählt. Warum werden denn für den Informatik-Hub ja solch lebensnahe und nicht mehr oder weniger akademische Aufgaben gewählt?
Das ist, um die tatsächlich gesellschaftliche Verantwortung der Informatiker nochmal deutlicher zu unterstreichen. Ein Teil der Informatiker geht natürlich nach dem Studium in die Forschung, aber viele arbeiten auch an praktischen Aufgaben mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Also medizinischen Geräten, irgendwelcher Software, die tatsächlich verwendet wird, um Statistiken zu erstellen, also gerade in Bezug auf das aktuelle Thema. Und da ist es umso wichtiger, dass sich die Informatiker ihrer Verantwortung bewusst sind.
Jetzt müssen wir aber auch noch über den Wettbewerb selbst reden, der ja am Donnerstag virtuell ausgetragen wurde. Welche Teams gelangten denn überhaupt in die Endrunde?
Die kann ich auflisten. Das war die TU Braunschweig, RWTH Aachen, Universität Oldenburg und die DHBW Karlsruhe, die jeweils ein Team ins Finale geschickt haben.
Und welches Team hat gewonnen?
Das Team der DHBW Karlsruhe.
Und warum hat es gewonnen?
Das Team der DHBW Karlsruhe, das hat ihren Entstehungsprozess und die Architektur ihrer Lösung am überzeugendsten präsentiert. Ihre Lösung war auch vergleichsweise spielstark. Wir konnten die Performance der Lösung anhand einer Testsoftware messen. Leicht ist uns die Entscheidungsfindung allerdings nicht gefallen.
Wie sah denn die Lösung des Siegerteams konkret aus?
Das Siegerteam hat sich insbesondere durch seine spielstarke Lösung, aber auch durch seine nachvollziehbare Architektur hervorgetan. Wir hatten ein Tool, mit dem wir die Performance der Lösung messen konnten. Die Architektur haben sie im Finale für alle gut nachvollziehbar präsentiert, also insbesondere im Kontext einer solchen Online-Präsentation ist das ja sehr relevant, dass auch Nicht-Informatiker das gut verstehen können, was die Präsentierenden da sagen.
Herr Naumann, Sie haben ja mehrfach betont, dass es sich hier um ein Spiel oder eine Spielsimulation handelte. Trotzdem, welchen Nährwert oder was konnten denn die Studenten aus diesem Spiel jetzt lernen?
Lernen konnten sie dabei tatsächlich eine ganze Menge. Nicht notwendigerweise, wie Pandemien sich ausbreiten, weil das, wie zu Beginn erwähnt, fiktive stochastische Modell doch sehr, sehr stark vereinfachend ist. Also gab es insbesondere keine Inkubationszeiten oder ähnliche Vereinfachungen wurden vorgenommen, um es den Teilnehmern zugänglicher zu machen, aber für die reale Anwendung völlig unbrauchbar zu machen. Tatsächlich lernen konnten die Teilnehmer den Umgang mit modernen Webtechnologien, also die Lösung sollte als Webservice implementiert werden. Sie konnten sich auseinandersetzen mit komplexeren Datenstrukturen, mit denen man heute, also insbesondere in der Webentwicklung, oft zu tun hat. Sie konnten beliebige Technologien einsetzen. Der Informatik-Hub macht da keinerlei Vorgaben, welche Technologien die Studierenden einsetzen können und sich da tiefer einarbeiten. Also ob sie jetzt aus dem Studium waren oder ob sie sie dafür extra neu gelernt hatten. Und sie konnten auch für ihr weiteres Studium die wissenschaftlichen Arbeitsmethodiken mitnehmen, die der Informatik-Hub erfordert. Also wir legen Wert auf Quellenarbeit beispielsweise.
Das war Philipp Naumann von der Gesellschaft für Informatik über den diesjährigen Informatik-Hub.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 13, 8, 29.
Gruß Achim, schlägt mir mein Handy vor. Kaum, dass ich gegetippt habe. Weil es nämlich intelligent ist. Mein Handy. Künstlich intelligent. Oder wenn ich Thema Doppelpunkt C schreibe, dann ergänzt es sofort Corona. Thema Corona. Gut, ist jetzt nicht gar so schwer, weil es sonst ja keine Themen gibt derzeit, außer Corona. Letzte Woche ist sogar mal die Zeitung ohne Politikteil erschienen, dafür aber mit den üblichen Sonderseiten zur Pandemie. Also um draufzukommen, dass Corona ein Thema ist, reicht sogar das bisschen Intelligenz von meinem Handy aus. Allzu weit ist es schließlich nicht her mit dieser künstlichen Intelligenz. Wobei mein Handy natürlich nicht Zeitung liest. Es versteht ja nichts. Dafür ist es zu blöd. Und es verfügt auch nur über eine äußerst servile Intelligenz. Die Intelligenz eines matten Knechts. Das Einzige, was es kann, ist lauschen, schnüffeln und sich merken, was gesagt wird oder getippt. Und dann geht es petzen. Zu Google. Quasi seinem Chef. Ja, und mein Chef ist auch so ein Thema. Ein äußerst unangenehmes Thema. Und ein nun wirklich schlichtes dazu. So schlicht, dass sogar mein Handy in der Lage ist, es zu erfassen. Wenn ich mich zum Thema Chef mit meinem Kollegen austausche, dann weiß mein Handy gleich, K steht für Kasperl, W für Wichtigtuer, L für Leuteschinder und N für Null. Mein Chef. Und wenn ich dem eine Nachricht schicke, dann reicht dafür die servile Intelligenz von meinem Handy auch aus. Aus J macht es gleich ein Ja, Chefpunkt, aus S sofort, Chefpunkt und aus K Klasse in Großbuchstaben, Komma, Chefpunkt, prima Idee, Ausrufezeichen. Naja, wie gesagt, allzu weit her ist es nicht mit dieser künstlichen Intelligenz.
Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Die Internetnutzung in Deutschland steigt weiter, das Netz selbst aber ist stabil. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Während der Corona-Pandemie werden aufgrund von Schulschließungen und Heimarbeit das Internet und damit die Telekommunikationsnetze in Deutschland stärker als üblich genutzt. Allein in der vergangenen Woche habe sich die Nutzung von Videokonferenzen sowie von Online- und Cloud-Gaming-Plattformen verdoppelt, teilte der Betreiber des weltgrößten Internetknotens in Frankfurt am Main, D-Kix, diese Woche mit. Zur Bewältigung eventueller Überlastungen im Telekommunikationsnetz hat die Bundesnetzagentur nun einen Leitfaden mit Lösungen und Maßnahmen für ein zuverlässiges Verkehrsmanagement veröffentlicht. Sollte es zu Überlastsituationen kommen, können die Telekommunikationsunternehmen im Einklang mit der Netzneutralitätsverordnung angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Überlastung zu mindern, hieß es.
Sicherheitsbehörden warnen vor Hackerangriffen auf Kliniken.
Online-Kriminelle haben schon mehrfach die IT von Krankenhäusern lahmgelegt, um Lösegeld zu erpressen. Während der Corona-Pandemie wären die Folgen noch gravierender. Zwar hätten die Entwickler der Ransomware Doppelpaymer versprochen, Krankenhäuser grundsätzlich zu verschonen. Doch in Frankreich und Tschechien gab es bereits Attacken auf Kliniken. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO wurde von Hackern angegriffen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik drängt systemrelevante Unternehmen, ihre IT-Schutzmaßnahmen zu verschärfen. Für Hersteller von Medizinprodukten, Pharmafirmen und Forschungseinrichtungen bestehe ein, Zitat, erhöhtes Bedrohungsrisiko. Auch die Netze des Robert-Koch-Instituts sollen besser gegen Hackerangriffe abgesichert werden.
Der Bundesrat warnt vor einer Justizüberlastung wegen der Meldepflicht für Plattformbetreiber.
Die Länderkammer hat bei einer Sondersitzung am Freitag umfangreichenden Korrekturbedarf am Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität angemeldet. Vor allem die weitreichenden Auswirkungen der vorgesehenen Pflicht für Betreiber sozialer Netzwerke, IP-Adressen und Portnummern von Nutzern schon beim Verdacht auf strafrechtliches Vergehen proaktiv an das Bundeskriminalamt weiterzuleiten, hat die Regierung demnach nicht hinreichend bedacht. Das Gremium des Bundesrats rechnet damit, dass den Staatsanwaltschaften rund 250.000 Ermittlungsverfahren zugeleitet würden.
Die Deutsche Telekom hat ihre Ausbauziele beim LTE-Netz noch nicht ganz erreicht.
Die Deutsche Telekom hat eigenen Angaben zufolge die Vorgaben zum Ausbau des LTE-Netzes in 14 von 16 Bundesländern erfüllt. Bis zum Sommer soll dann auch der Ausbau in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abgeschlossen sein. Die Lücken bei den Ausbauzielen von 2015 sind laut Telekom jedoch nicht die Schuld des Netzbetreibers. In beiden Bundesländern mit mehreren Außengrenzen könne der Konzern erst seit Herbst 2019 die Kapazität der Mobilfunkstandorte voll nutzen, hieß es. Die Bundesnetzagentur prüft derzeit weiter die Gründe für die Verzögerungen beim LTE-Ausbau und wird in Kürze über weitere Schritte entscheiden.
Microsoft will optionale Windows-Updates aussetzen.
Wegen der Corona-Pandemie wird der IT-Konzern ab Mai vorübergehend alle optionalen Windows-Updates auf unbestimmte Zeit aussetzen. Das teilte der IT-Konzern im Windows Message Center mit. Microsoft wird sich demnach künftig auf die Bereitstellung von sicherheitsrelevanten Updates konzentrieren. Das gilt für alle unterstützten Versionen von Windows Client- und Serverprodukten. Als Grund für das Aussetzen der optionalen Windows-Updates gibt Microsoft die aktuelle Gesundheitssituation an. Offenbar fehlen Entwickler und Tester vor Ort, um Updates für die Auslieferung vorzubereiten.
Zoom reicht heimlich Daten an Facebook weiter.
Die Videokonferenzsoftware leitet detaillierte Informationen an Facebook weiter, selbst wenn die Nutzer dort keinen Account besitzen. Wie das Online-Magazin Motherboard berichtet, fließen Daten an etliche Tracking-Dienste, auch wenn der Videokonferenzdienst über die Webseite genutzt wird. Demnach beginnt mit dem ersten Öffnen der Zoom-App unter iOS die Datenübertragung an Facebook, unter anderem Angaben zum Modell, der Zeitzone und der Stadt, in der sich der Nutzer aktuell befindet, sowie den verwendeten Telekommunikationsanbieter. Zudem wird die gerätespezifische Werbe-ID an Facebook übertragen. In der Datenschutzerklärung Zooms findet sich demnach kein Hinweis darauf, dass Daten an Facebook weitergeleitet werden.
Social-Media-Dienste reduzieren die Bildqualität.
Um das während der Corona-Pandemie stark beanspruchte Internet zu entlasten, werden nun auch Facebook und Instagram die Bildqualität von Videos in Europa verringern. Zuvor hatten bereits der Film- und Serienanbieter Netflix und das Videoportal YouTube ähnliche Maßnahmen angekündigt. Die US-Internetkonzerne reagieren damit auf eine entsprechende Bitte der EU-Kommission. Diese hatte die Reduzierung beim Datendurchsatz von den Streaming-Diensten und Social Media eingefordert, damit EU-weit das Arbeiten von zu Hause und der Zugang zu Bildungsangeboten fortbestehen.
Sternzeit, 28. März, Europas einheitliche Sommerzeit. Die kommende Nacht wird die kürzeste des Jahres. Damit ist nicht die Dauer der Dunkelheit gemeint, sondern die Anzahl der Stunden. Denn um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Ab morgen früh 3 Uhr herrscht für 7 Monate mitteleuropäische Sommerzeit. Vor 2 Jahren gab es bei einer Online-Befragung der Europäischen Kommission 4,6 Millionen Rückmeldungen. 84% sprachen sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung aus, wobei die meisten für eine dauerhafte Sommerzeit plädierten. Ein stark emotionales Thema ist die Sommerzeit offenbar nur in Deutschland und Österreich, wo die Beteiligung bei knapp 4 bzw. knapp 3% lag. In Spanien und den Niederlanden etwa stimmten nur 0,2% ab. Schlusslicht bei der Wahlbeteiligung war das Vereinigte Königreich, das gerade mal auf 0,02% kam. Die Sommerzeit galt in Deutschland erstmals während des Ersten Weltkriegs. Immer wieder wurde das Umstellen der Uhren eingeführt und wieder abgeschafft. Seit 1980 gilt die Sommerzeit europaweit. Ihre Einführung hatte nichts mit der Ölkrise und dem Energiesparen zu tun. Es ging um eine einheitliche Zeit als Grundlage für den europäischen Binnenmarkt. An den Abläufen im Kosmos ändert sich durch die Zeitumstellung nichts. Es findet nur alles eine Stunde später statt. Heute geht die Sonne noch gegen 18.45 Uhr unter, morgen erst gegen 7:45. Dafür bleibt es morgens eine Stunde länger dunkel.
Stillgestanden, schaffen wir Ruhe? Das ist gleich unser Thema bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.